Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ich weiß ja nicht, was Sie so für Erfahrungen machen bei Gesprächen über weltweite wirtschaftliche Entwicklung. Ja, führt man so nicht, aber man redet ja manchmal über die aktuellen Tomatenpreise. Und da merkt man dann, dass für viele doch schon das Wort Globalisierung ein böses Wort ist. Für weite Kreise der Wirtschaft natürlich nicht, aber das ist gar kein Problem. Man muss nur zwei Buchstaben davor setzen, dann hat man ein für diese Kreise böses Wort. Aber ausgerechnet dieses Wort hat niemals anders als sozusagen der Veranstalter des Weltwirtschaftsforums, das jetzt gerade in Davos stattfindet, selber benutzt.
Ich glaube, die Deglobalisierung, die ist effektiv da, das sehen auch wir so. Und ich glaube, dem muss man einfach in die Augen schauen und das muss man jetzt anpacken.
Selbst die Veranstalter des Weltwirtschaftsforums in Davos sprechen von einer Deglobalisierung. Das wirft Fragen auf, von denen ich einige Efi Hartmann gestellt habe. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg, Autorin von Büchern wie »Ihr kriegt den Arsch nicht hoch« über eine Elite ohne Ambition oder »Wie viele Sklaven halten Sie« über Globalisierung und Moral. Und ich habe sie in unserem Gespräch zuerst gefragt, ob denn die Globalisierung gerade eine mittelschwere Erkältung hat oder ob sie im Sterben liegt.
Ja, ich glaube, wir reden von einer Zeitenwende. Inzwischen ist es so, dass auch das Topmanagement erkannt hat, wie die Komplexität und Fragilität der globalen Lieferketten wirklich ist und was für ein disruptives Ausmaß wir wirklich haben. Schnupfen, Schluck auf, nur was Kurzfristiges. Nein, bisher vor Corona und vor der Ukraine-Invasion haben vielleicht schon einige Manager Entscheidungen getroffen, die Lieferketten widerstandsfähiger zu machen, aber inzwischen beschäftigen sich wirklich alle damit.
Aber ich habe so den Eindruck, wenn darüber im Moment diskutiert, geredet wird, ist es fast egal, ob am Küchentisch unter Laien oder unter ExpertInnen auf irgendwelchen Fachtreffen, dann sagen immer die einen, wir müssen jetzt kurzfristig was machen, um die Folgen der Probleme, die wir jetzt haben, vor allem durch Ukraine-Krieg und Pandemie, abzufedern. Und die anderen sagen, nein, wir müssen diese Chance ergreifen, um ganz grundsätzlich auch mittel- und langfristig was zu ändern. Kann man beides gleichzeitig tun?
Wenn wir komplexe Sachen lösen müssen, können wir nicht schnell reden. Ja? Vielleicht kann man schon im ein oder anderen Alltagsmanagement einen Schuss aus der Hüfte ablassen. Aber ich glaube, das Thema Supply Chain Management in dem Kontext, wie wir heute sind, ist so strategisch, vielleicht sogar das strategische Thema in der Globalisierung 2.0.
Aber was heißt das für die Zukunft? Heißt das einfach diversifizieren, also möglichst viel aus möglichst vielen verschiedenen Ländern bekommen? Oder heißt das, was viele ja auch zunehmend sagen, so viel wie möglich gar nicht mehr importieren, sondern wieder im Land oder in unserem Fall vielleicht innerhalb der EU selber herstellen?
Ja, ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein. Eine Deglobalisierung, wovon ja oft die Rede ist, das wird nicht kommen. Ja. Nach wie vor hat sich ja das Kostenschema nicht geändert und global ist oft immer noch günstiger als lokal. Allerdings müssen wir ganz klar sehen, dass der Transport eben viel teurer geworden ist. Eine Umstrukturierung in Richtung Rückverlagerung wird im kleinen, aber im mäßigen Rahmen passieren, aber nicht im großen. Aber auch das Fachkräftethema, wenn wir jetzt alles rückverlagern würden, wer würde das machen, wenn wir das hier machen würden? Ja? Und wo würde das passieren? Wir müssten ja auch Produktionsstätten erst wieder aufbauen. Also das ist keine schnelle Lösung und wird deshalb nur im ganz gezielten Rahmen passieren.
Aber was heißt das, was Diversifizierung angeht, mal ganz konkret? Wir haben ja jetzt das Problem, dass sich Schiffe stauen in den chinesischen Häfen oder vor den chinesischen Häfen. Muss man daraus jetzt schließen, das, was wir aus China holen, das ist ja sowohl an fertigen Produkten als auch an Vorprodukten sehr, sehr viel in Europa und Nordamerika. Wenn wir das nicht alles selber zu Hause herstellen können, was ja nachvollziehbar ist, dann müssen wir darauf achten, dass wir das einfach auch woanders herkriegen. Ich meine, es gibt ja viele Dinge, die kann man jetzt nirgendwo anders herkriegen als in China.
Ja, genau. Also ich glaube, da kann man diverse Beispiele nehmen. Eine Rückverlagerung ist nicht möglich und das hat eine Konsequenz für den Verbraucher, dass manche Lieferzeiten eben nicht so sind, wie wir sie uns gewünscht haben. Nur ein Beispiel, was ich jetzt hautnah erlebt habe. Ich habe ein neues Notebook mir gekauft. Bisher war das sofort da. Das dauert jetzt bis zu einem halben Jahr. Ich glaube, da müssen wir uns Konsumenten anpassen. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass nicht alle Annehmlichkeiten so erhalten bleiben, wie sie sind.
Es klingt teilweise relativ positiv, wenn Sie über die Wirtschaftsvertreter und Vertreter der Politik reden, die sich ja jetzt in Davos treffen. Und da muss ich ehrlich gesagt die ganze Zeit an Ihr Buch denken, das, glaube ich, jetzt so 3, 4 Jahre alt ist. 4, glaube ich. Ihr kriegt den Arsch nicht hoch über eine Elite ohne Ambition. Glauben Sie wirklich, dass diese Bereitschaft, das zu tun, was Sie zum Teil schon beschrieben haben, mittel- und sogar langfristig zu denken und auch mal wirklich neu zu denken in einigen Bereichen, was Lieferketten angeht, aber auch in anderen Bereichen, dass die wirklich da ist, dass das wirklich sich was ändert in den Köpfen der Leute, die dann wirklich was machen könnten?
Ich glaube, das ist unsere augenblickliche große Chance, ja, dass aufgrund der Krise nach der nächsten Krise wir alle anpassungsfähiger sind und williger sind, Änderungen zu machen. Und das sehe ich als große Chance für Politik und Wirtschaft gemeinsam, den augenblicklichen Moment zu nutzen, um wirklich einen Wandel hervorzurufen.
Aber wirklich was machen im Moment können eigentlich tatsächlich nur die Großen. Ne? Ein mittelständischer Unternehmer, der gerade nicht produzieren kann, obwohl er Kunden hätte, aber das, womit er produzieren will, kommt nicht an, der kann eigentlich nicht viel machen.
Nein, das sehe ich anders. Auch der Mittelstand muss sich anpassen. Gerade die müssen sich vielleicht sogar noch mehr anpassen, weil der Puffer kleiner ist. Das erwarte ich auch, dass das ein Outcome in Davos sein wird, dass wir eben genau diese Zeitenwende jetzt angehen mit konkreten Maßnahmen, die vielleicht natürlich durch die Politik geregelter werden und Rahmenbedingungen gesetzt werden, aber die auch durch die Wirtschaftskapitäne dann eben umgesetzt werden.
Aber was für konkrete Maßnahmen könnten denn das sein? Was sind konkrete Maßnahmen, die, sagen wir mal, die Weltwirtschaft krisensicherer machen?
Ja, also ich nehme nur ein Beispiel. Wir reden ja über diverse Themen, die jetzt natürlich durch die Ukraine-Invasion überhaupt erst in Frage gestellt wurden. Risiken hat man ja immer schon analysiert, aber dass sie jetzt auftreten und man wirklich dagegen Handlungslösungen haben müsste. Aber nehmen wir doch den Klimawandel. Das ist doch auch ein Thema, was jetzt vielleicht mit einer ganz anderen Power und ganz anderen Regeln aus der Politik doch nochmal angegangen werden muss und was aber auch global angegangen werden muss. Und es reicht nicht mehr nur, die Angst zu haben, dass Risiken kommen. Und wir haben ja jetzt gesehen, mit Covid die eine Krise, dann die Ukraine-Invasion die nächste Krise. Was wird die übernächste Krise sein? Da müssen wir Handlungsempfehlungen haben.
Wenn man sich so die Agenda anguckt, die Überschriften der großen Themen in Davos, dann hat man schnell den Eindruck, naja, möglichst hoher Profit mit möglichst wenig Einsatz, darum scheint es gar nicht mehr zu geben. Es gibt da so Überschriften, das ist alles Englisch, aber ich übersetze das mal möglichst korrekt ins Deutsche. Klima und Natur, gerechtere Wirtschaften, also Fair Economies heißt es im Original, globale Zusammenarbeit, Gesellschaft und Gleichheit. Ist das glaubhaft, dass die jetzt wirklich erkannt haben, wir haben hier eine Aufgabe, sozusagen das Leben der Menschen besser und sicherer zu machen und wir haben nicht nur die Aufgabe, selber Geld zu verdienen?
Also ich sehe das ganz entscheidend als die richtigen Themen. Bisher haben wir geredet über Shareholder Value. Wo kommen wir an kostenoptimale Quellen? Das sind alles Bewertungen gewesen, die in der Vergangenheit richtig waren, aber die gehen heute nicht mehr. Nehmen Sie die leeren Regale bei einigen Produkten im Supermarkt oder auch in anderen Branchen, Automobil ja genauso betroffen durch die Ukraine-Invasion. Wir müssen die Risiken jetzt angehen, die es da gibt. Und da ist nicht mehr die Optimierung nach dem besten Shareholder Value oder die Optimierung nach den optimalen Kosten, sondern da reden wir in der Tat über fair und über widerstandsfähig. Und da sind vielleicht zum Beispiel, wenn ich jetzt Einkauf und Lieferantenmanagement angucke, dann sind zwar meine Risikobewertungstool alle noch brauchbar, aber die Bewertung der Risiken sind ganz andere.